Wir starten heute in eine neue Predigtserie und surprise, surprise, bei einer Osterpredigtserie geht es um Jesus. Und zwar gucken wir uns an, dass Jesus uns ganz oft Fragen gestellt hat. Und diese Technik, die müssen wir uns genauer angucken, weil ich habe mal so ein Bewerbertraining gemacht, also wie verhält man sich, wenn man so ein Bewerbungsgespräch ist. Und da war der Tipp: Wenn Sie die Frage nicht verstanden haben, dann antworten Sie mit einer Gegenfrage. Und das heißt, Fragen stellen wird in unserer Gesellschaft anscheinend manchmal benutzt, um der Antwort aus dem Weg zu gehen, um Zeit zu gewinnen, um sich zu überlegen zu können, was sage ich jetzt dann nochmal und wie kann ich es vielleicht rauskriegen, wie man es nochmal genauer verstehen kann, was der überhaupt von mir wollte, mein Gegenüber. Ich glaube ehrlicherweise, dass Jesus einer der besten Kommunikatoren der Welt war. Und dass Jesus das große Ziel hatte, uns zu erklären, wie sein Reich funktioniert, wer er ist, wer er auch für uns sein will. Und deshalb glaube ich zutiefst, dass wenn Jesus uns eine Frage stellt, dass das keine Verzögerungstaktik war, sondern im Gegenteil, dass Jesus was bezwecken will damit. Ich habe gelesen, dass es die sogenannte lernende Frage gibt. Das hatten wir im Lehramtsstudium. Das heißt, dass man durch Fragestellungen, die man sich selber erarbeitet, dann draufkommt, was denn jetzt die Lösung sein könnte. Wir haben so in Mathematik, war das damals um die 2000er, als ich studiert habe, der neue heiße Punkt, 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 dass man Aufgaben gestellt hat, wo die Fragestellung nicht dabei war. Und die Schüler selber überlegen mussten, was könnte da jetzt die Frage sein. Und es war total interessant, da immer drauf zu gucken, was für Schüler für Fragen stellen, wenn da keine Frage da war. Aber ich glaube, auch darum ging es Jesus nicht, sondern es ging ihm um, dass wir selber zu einer Antwort kommen. Es ging ihm darum, dass wir selber Dinge erkennen und aussprechen. Wir haben ganz viele Situationen, wo Jesus mit Fragen antwortet. Wir werden uns vor allem auch dann über Karfreitag, über Palmsonntag, über Ostersonntag auch die Fragen rund ums Kreuz angucken, wo Jesus Fragen gestellt hat, wo Jesus an seinen Vater Fragen hatte, wo Jesus Fragen an seinen Jünger hatte und sie ihn gestellt hat. Und sein Ziel war immer, dass wir erkennen, wer er wirklich ist für uns. Und ich freue mich drauf auf diese Predigtserie. Sie wird jetzt über einige Gottesdienste gehen. Wir haben 6 Predigten. Starten wird heute Marion Ruchelka. Und ich weiß nicht, wer von euch Marion Ruchelka kennt, aber wahrscheinlich kennen ein paar Leute noch Marion Hensler. Marion war lange Jahre hier in der Scala. Sie wird uns gleich selber erzählen, wie lang das war und von wann bis wann. Aber ich will noch kurz den Grund erwähnen, warum sie da ist. Nämlich, weil ihr Vater, Hans-Dieter Hensler, gestern Geburtstag hatte und 80 wurde. Alles Gute dir. Gottes Segen. Schön, dass du heute da bist. Marion, jetzt löse es mal auf. Von wann bis wann warst du hier in der Scala?
Also es war zu einer Zeit, da waren manche von euch noch nicht geboren. 1988 bis 2001 war das, ja.
Du bist aus der Scala hinaus in eine theologische Ausbildung gegangen. Wir haben dich in die Kandidatenschule geschickt.
Ja, das lief schon ein bisschen parallel hier, genau. Und dann 2001 bin ich nach Darmstadt als Vikarin dann gegangen und Co-Pastorin dann nachher.
Du bist mittlerweile schon viele Jahre verheiratet, hast 2 Kinder und ihr wohnt, ich habe behauptet, in der Nähe von Hamburg. Die 2 norddeutsch Geborenen hier haben mich ausgelacht dafür, es wäre eher in der Nähe von Lüneburg. Du bist in der Elimkirche in?
In Winsen-Lue, das ist ein nicht so großer Ort, genau in der Nähe von Lüneburg. Genau, und wohnen tun wir in Tostedt.
Hände hoch, wer kennt Winsen-Lue?
Na.
Ich war nicht allein. Genau. Marion, wann hast du das letzte Mal hier in der Scala gepredigt?
Also ich war noch mal hier für eine Hochzeit, die ich mithalten durfte. Und das war, glaube ich, 2003. So genau weiß ich es nicht mehr, ehrlich gesagt.
Also schon über 20 Jahre. Ja. Schön, dass du wieder hier bist, dass wir ein Kind der Scala hier als Pastorin auf der Bühne erleben dürfen. Okay. Und wir wünschen dir Gottes Segen für die Predigt.
Dankeschön.
Und du kriegst auch noch ein Pult.
Ja, danke. Ja, wir freuen uns wirklich, dass wir heute hier sein dürfen. Ich habe zu meinem Mann die Tage gesagt, ich kann nicht den Schurwald runterfahren nach Schondorf rein. Und ich kann nicht die Tür dieser Gemeinde betreten, ohne mich daran zu erinnern, was Gott damals getan hat. Es geht gar nicht. Es war so eine starke Zeit in diesen Jahren und die Gemeinde hat mich so geprägt. Ich habe Gott in so umwälzender Weise auch erleben dürfen. Meine Eltern haben sich hier bekehrt, die Freunde meiner Eltern haben sich hier bekehrt, deren Mütter haben sich hier bekehrt. Also es ist einfach unwahrscheinlich viel geschehen. Ich habe hier auch ein Stück Berufung entdecken und empfangen dürfen und ich bin einfach zutiefst dankbar. Und immer wenn ich komme, spüre ich das wieder. Ich bin einfach dankbar für diesen Ort und ich weiß, dass Gott in noch größerer Weise, als es damals war, wieder Dinge tun möchte, dass er anstoßen möchte und dass er beschenken möchte. Und ich musste gerade vorhin, das ist jetzt nicht Teil der Predigt, aber ich musste an den Bibelvers denken, der steht irgendwo in den Psalmen, mein Mann weiß es wahrscheinlich, mir fällt es gerade nicht ein. Gesegnet ist der Mensch, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Er geht durch das Tränental und macht es zu einem Quellort. Und ich wünsche uns und euch heute Morgen, dass Gott gebahnte Wege in unseren Herzen machen darf. Wir können das manchmal gar nicht selber. Manchmal können wir nicht selber gebahnte Wege machen, aber wir können Raum schaffen. Raum schaffen, dass er es tut. Markus 8, Vers 27 bis 30. Jesus und seine Jünger verließen Galiläa und zogen hinauf in die Dörfer um Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, andere für Elia und wieder andere sagen, du bist einer der anderen Propheten. Und da fragte Jesus, und für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus. Doch Jesus befahl ihnen, niemandem von ihm zu erzählen. Mein Teenager-Sohn, ja, ich bin zwar schon fast 54, aber ich habe noch einen 10-Jährigen und einen 13-Jährigen zu Hause. Es geht viel zu schnell. Es hat einfach lange gedauert, bis ich überhaupt so weit war, Mutter werden zu können. Aber mein Teenager-Sohn, der hält mich auf dem Laufenden mit den Worten, die so in sind. Und ich habe ihm gesagt, womit ich die Predigt anfangen würde. Er sagt, Mama, das ist eigentlich nicht mehr so in, ich sag's trotzdem. Der würde noch vor ein paar Monaten gesagt haben, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Gerade bis einen Vers vorher, bis Markus 8, Vers 26, hat Jesus tausende Leute mit Essen satt gemacht. Er hat geheilt. Er hat gepredigt, er hat von Dämonen befreit. Und nach dieser Stelle, ab Vers 31, scheint es fast nur noch ein Thema zu geben, seinen baldigen Tod. Was ist hier mit dieser Bibelstelle mitten rein? Fast kein Zusammenhang, möchte man meinen. Dieses merkwürdige Gespräch, für wen halten mich die Leute? Warum ist es Jesus auf einmal wichtig, was Menschen über ihn denken? Hallo, er ist der Sohn Gottes. Und dann noch dieselbe Frage an seine engsten Freunde. Für wen haltet ihr mich? Sie waren doch seine Freunde. Sie waren doch die, die jahrelang mit ihm unterwegs waren. Die seine Predigten aufgesogen haben. Die gesehen haben, wie Menschen von dämonischen Belastungen freigesetzt werden. In Klammer, wir reden hier von Juden, nicht von Heiden. Es gab also Juden, die dämonisch belastet waren. Lässt das wirklich noch die Frage offen, ob das nicht auch Christen treffen kann? Sie haben Jesus in Aktion gesehen. Menschen freisetzen, Menschen heilen, Menschen den Vater zu zeigen, Liebe geben, das Leben neu sortieren helfen und wirklich eine Zukunft zu bekommen. Und diesen seinen Freunden stellt er die Frage, für wen haltet ihr mich? Da bleibt irgendwie so der Gedanke, Jesus, was ist denn mit dir los? In welcher Phase befindest du dich? Du wirst dich doch nicht auf einmal von der Meinung anderer Leute abhängig machen, oder? Das passt nicht zu dir. Brauchst du Bestätigung? Kämpfst du schon im Vorfeld gegen depressive Gedanken, weil du weißt, was auf dich zukommen wird? Aber ähnlich wie das Christian schon angedeutet hat, Jesus hat diese Frage nicht für sich gestellt. Man möchte meinen, er stellt die Frage für sich. Für wen haltet ihr mich? Für wen halten die Leute mich? Aber er hat die Frage nicht für sich gestellt. Er hat die Frage für seine Jünger gestellt. Und zwar aus einem einzigen Grund. Weil diese Frage, und besser gesagt, die Antwort, das Bekenntnis auf diese Frage, ein Leben prägt mehr als vieles andere. Die Antwort auf diese Frage prägt ein Leben, prägt dein Leben, prägt mein Leben mehr als vieles andere. Wenn wir uns die Parallelstelle anschauen, die habe ich jetzt hier nicht, entschuldigt bitte, aber Matthäus 16 könnt ihr mal lesen. Der Matthäus ist oft ein bisschen ausführlicher, wenn er was erzählt. Und da ist die gleiche Frage. Und nachdem Simon dann bekannt hatte, du bist Christus, was macht Jesus daraufhin? Simon bekennt sich zu Jesus. Jesus bekennt sich zu Simon, segnet ihn und spricht ihm prophetisch zu. Du sollst ab jetzt Petrus heißen, der Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und durch die Predigt des Petrus in Apostelgeschichte 2 war der Startschuss der Gemeinde sozusagen geboren, hinaus in diese Welt. Petrus, der Spontane, der Extrovertierte, der manchmal handelte, bevor er dachte. Petrus, der Mutige, der hat oft auch gesagt, wenn es keiner macht, ich mach's. Also keine schlechten Predigten über Petrus, bitte. Ist ein tolles Vorbild. Aber Petrus, der auch sehr feige sein konnte, von Ängsten getrieben, der hat zu einem Zeitpunkt hier in Markus 8 seine Berufung empfangen, als sein größtes Versagen noch vor ihm lag. Sein größtes Versagen lag noch vor ihm. Und auf sein Bekenntnis hin spricht Jesus ihm seine Berufung zu. Eigentlich ist es eine Erneuerung der Berufung. Ganz am Anfang, ich zeige dir, wie man Menschen fischt. Und jetzt sagt er, du bist der Fels, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Der Zeitpunkt der Fragestellung ist schon bezeichnend. Jesus hatte gerade sein öffentliches Wirken in Galiläa beendet, hat sich mit seinen Jüngern zurückgezogen, das hat Jesus immer wieder gemacht. Kein segensreicher Dienst ohne Rückzug, kein segensreicher Dienst ohne Gebet, keine Bekehrungen ohne Gott zu suchen, keine Heilung ohne sich Jesus zuzuwenden. Er hat sich zurückgezogen mit seinen Jüngern noch etwas weiter nordöstlich an die Grenze zu Syrien und er wollte seine Jünger vorbereiten auf das, was kommen würde. Und so ist diese Frage, für wen haltet ihr mich, mehr als ein Lückenfüller zwischen zwei ganz unterschiedlichen Abschnitten im Leben Jesu. Es ist mehr als ein Lückenfüller. Diese Frage hat die Kraft, dein Leben auf den Kopf zu stellen, wenn du dich der Antwort stellst. Und so fragt Jesus dich heute, für wen hältst du mich? Für wen hältst du mich? Da mag so der Gedanke hochkommen, ich habe diese Frage doch schon lange beantwortet. Spätestens da, als ich mich bekehrt habe oder als ich mich habe taufen lassen, ich hab's doch schon lange beantwortet. Aber was Jesus möchte, er möchte dich stark machen mit einer Fokussierung auf die Wahrheit, wer er ist, dass du das Schlimme, was in deinem Leben kommen kann, könnte, wird, tragen und durchleben kannst, ohne zu zweifeln und zu verzweifeln. Und das Statement jetzt hier, für wen du Jesus hältst, beeinflusst deine Sicht auf deine Vergangenheit, dein Erleben in der Gegenwart und deine Erwartung für die Zukunft. Viele von euch wissen es wahrscheinlich, aber manche vielleicht nicht. 2018 ist unser damals 5-Jähriger ganz schwer an Knochenkrebs erkrankt, hatte einen Tumor von über 500 Millilitern im Becken. Keiner hat es gesehen, auch nicht der Arzt. Und zig Mikrometastasen in der Lunge. Die haben ja von 70, 80 Mikrometastasen geredet. Zum Glück nicht gleich am Anfang, da wusste ich das noch nicht. Da schon, aber dann auch später, als mein Mann dann an Krebs erkrankte mit Speiseröhrenkrebs und jetzt, glaube ich, schon 10 Hirnmetastasen hatte, 4-mal am Kopf operiert worden ist, aber da oben sitzt er und hält an Jesus fest. In all diesen Prozessen, die vielleicht eine Spur schrecklicher sind, als jeder mal so im Durchschnitt gerade erlebt. In all diesen Prozessen haben wir uns als Ehepaar immer wieder vorgenommen, wir halten fest daran, dass Gott gut ist. Wir zweifeln nicht an seiner Güte. Wir verstehen nicht alles. Wir wissen nicht immer unbedingt zu jedem Zeitpunkt, wie die Geschichte ausgeht. Wir haben auch noch andere Kämpfe außer Krebs. Es ist in der Ehe nicht immer einfach. Mutter, Vater zu sein, ist nicht immer einfach. Also gibt es viele Dinge, wo man denkt, okay, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dann noch diese ganze Krankheitsgeschichte obendrauf. Und wir sind bestimmt keine Glaubenshelden, aber wir haben uns vorgenommen, wir zweifeln nicht an der Güte Gottes. Und wir fragen nicht mehr, warum erleben wir das, was wir erleben, sondern wir fragen, Jesus, wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt in dieser Situation zu finden? Was möchtest du uns jetzt in diesem Moment sagen? Wer bist du? Und wir haben gesagt, selbst wenn es zum Äußersten kommen sollte, was wir nicht wollen und worauf wir uns nicht ausrichten, würden wir immer noch predigen und sagen, Jesus heilt. Weil das ist das, was er eigentlich will. Und warum auch immer in unserem Land oder in der westlichen Welt oder, wir das nicht in der Weise erleben, wie es in der Bibel steht, es hat bestimmt nichts mit ihm zu tun. Ohne Schuld zu verteilen, ich bin hier genauso. Es hat nichts mit ihm zu tun. Es muss andere Gründe geben, an Jesus liegt es nicht. Er ist, wie das Petrus hier bekennt, der Christus. Petrus sagt, du bist der Christus. Das ist die lateinische Form. Du bist der Messias, wäre die hebräische Form. Du bist der Gesalbte, wäre die deutsche Form. Du bist der Christus bedeutet, du bist der Gesalbte. Es gab vor Jesus schon auserwählte Menschen, die gesalbt worden waren. Hohepriester, Könige, Propheten, die Salbung war ein ganz besonderer Rechtsakt letztlich, ein Rechtsakt vor Gott. Man sprach dieser Person Vollmacht zu für ein besonderes Amt und dieses Amt sollte damit im Bewusstsein aller in der Verantwortung vor Gott ausgeübt werden. Und jeder, das ganze Volk Israel wusste, wenn jemand gesalbt worden ist, heißt das nicht nur Einfluss, bei Königen vielleicht sogar Macht. Es heißt vor allem auch Abhängigkeit von Gott. Es heißt, sich in dieser Stellung, in dieser Vorrangstellung, im Gehorsam Gott unterzuordnen. Und bei Jesus selber ist es genauso. Gottes Sohn und Knecht. Gottes Sohn, Menschensohn, Herr der Heerscharen, der Geschlagene am Kreuz. Jesus hatte alle Vollmacht, er hätte das Kreuz umfallen lassen können und alle Menschen, die ihm was Böses tun wollten. Aber in der Bibel steht, er ist freiwillig im Gehorsam nach einem langen Kampf im Herzen diesen schwierigsten Weg gegangen, den ein Mensch nur gehen konnte. Und dieser Christus, dieser Messias, dieser Gesalbte hat schon im Alten Testament gibt es eine Bibelstelle, die beschreibt, was er tut. Was tut dieser, der Christus, der Gesalbte? Und wir lesen in Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Um Freilassung auszurufen für die Gefangenen und Befreiung für die Gefesselten. Christus den Gesalbten zu bekennen, heißt zutiefst überzeugt zu sein, was seine Person ausmacht und wie er handelt. Es hat was zu tun mit Schuld vergeben. Es hat was damit zu tun, dass er der Arzt aller Ärzte ist. Ich bin dankbar für medizinisches Personal in Deutschland und ich bete, dass es mehr davon gibt. Aber er ist der Arzt aller Ärzte und jede Heilung kommt letztlich von Gott. Es geht darum, dass er nicht nur körperliche Leiden, sondern auch geschundene Herzen in seine Hände nimmt, sanft umfasst und sagt, du darfst heil werden. Du darfst heil werden. Mit mir, in mir. Und es geht darum, dass der Gesalbte die Macht hat, dich von jeder Abhängigkeit zu befreien. Gewohnheiten, die dir nicht gut tun, Dinge, die du konsumierst, die dir nicht gut tun. Letztlich geht es immer darum, dass es uns nicht gut tut. Nicht, dass er sagt, du sollst nicht. Es tut uns nicht gut. Er liebt uns viel zu sehr, als dass er uns darin belassen wollen würde. Dinge, mit denen du dich beschäftigst, die du hörst, die du siehst, Beziehungen, in denen du feststeckst. Er möchte dich freisetzen. Der Gesalbte hat die Macht und den Willen und die Liebe, dich freizusetzen. Und das, was uns hier beschrieben wird, sozusagen dieses Substantiv Jesus der Gesalbte, das findet auch eine Entsprechung in einem ganz wichtigen griechischen Verb. Ich kann kein Griechisch, ich kann nur die Lexika anschauen und mir die Sachen zusammenlesen. Ich will auch nicht angeben, es gibt keinen Grund anzugeben, aber ich liebe dieses Wort. Das entsprechende Verb dazu ist das Verb sozo. Schon mal gehört? Sozo? Sozo heißt so viel wie retten, freisetzen, ganz machen und wiederherstellen und heilen. Und dieses Wort sozo wird über 100 Mal, danke Michael, wird über 100 Mal im Neuen Testament erwähnt. Der Gesalbte, der Christus, der Messias, tut das die ganze Zeit. Das ist das, womit er am liebsten beschäftigt ist. Retten, freisetzen, ganz machen, wiederherstellen und heilen. Wenn er sagt, dir ist vergeben, kann niemand in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt dagegen aufstehen und sagen, es stimmt nicht. Wenn er Menschen freisetzt von Belastungen, von Selbstsucht, von Ängsten, dann sind sie wirklich frei. Wen der Geist Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Und wenn Jesus etwas wiederherstellt, dann macht er es ganz. Dann dürft ihr euch bitte nicht eine zerbrochene Vase vorstellen, die an einer Stelle geflickt wird. Nein, er macht es ganz neu. Ich habe mal gelesen, Reinhard Bonnke, bestimmt vielen bekannt, viele Jahre immer wieder Missionar in Afrika gewesen, Menschen zu Jesus geführt, auch einen Befreiungs- und Heilungsdienst gehabt. Da hat sich folgendes Ereignis zugetragen. Eine Frau kam am Ende der Versammlung auf ihn zu und hatte etwas in ein Tuch gewickelt. Wie sich dann rausstellen sollte, war das in das Tuch gewickelte ein toter Säugling. Ob es ihr Neugeborenes war oder ob das Baby schon ein paar Wochen alt war, das weiß ich nicht mehr, das habe ich vergessen. Und da hat sie es ihm hingehalten, hat gesagt, bitte bete, dass Gott dieses Kind wieder auferweckt. Und Reinhard hat gebetet und auf einmal gibt es eine Bewegung in dem Tuch und die Mutter schaut hinein und fängt an zu schreien. Und Reinhard ist ganz irritiert und denkt, warum schreit sie jetzt? Wir haben doch schon vor 10 Sekunden schon gesehen, dass das Baby wohl wieder leben muss. Es hat sich bewegt. Dann sagt sie, ich kann es nicht glauben. Dieses Baby wurde mit einem Auge geboren und jetzt hat es 2. Ja. Das ist ganz machen. Das ist wiederherstellen. Das ist mehr als Brillenträger zu sein. Wenn Jesus dich heute fragt, für wen hältst du mich, könnte er auch genauso fragen, Wer bin ich für dich? Bin ich der, der dir den Freifahrtschein für den Himmel besorgt hat? Stimmt. Bin ich der, der dein Gebet erhört, wenn du eine Wohnung brauchst in Zeiten von Wohnungsnot? Stimmt. Bin ich der, der da ist, wenn finanzielle Engpässe sind? Oder wenn du einsam bist, der dich tröstet? Stimmt. Alles das will Jesus für dich sein. Aber deine Antwort auf seine Frage, für wen hältst du mich, ist so viel mehr. Es ist so viel mehr als das. Glaubst du ihm? Glaubst du ihm heute Morgen oder neu an diesem Tag, dass er dich nicht nur gerettet hat, wenn es denn schon der Fall ist? Wenn hier irgendjemand ist, der denkt, ich weiß nicht, was es bedeutet, gerettet zu sein. Hier sind Gebetshelfer. Dann lauft so schnell ihr könnt nach der Predigt dahin und lasst mit euch beten. Glaubst du ihm, wenn er sagt, ich will dich freisetzen von allem, was dich klein hält, was dich eng hält, was dich an irgendwas dran kleben lässt? Glaubst du ihm? Und glaubst du ihm, wenn er sagt, ich will dich heilen? Nicht nur das Körperliche, und das allein ist ein Riesenwunder, sondern auch das Herz. Alle Enttäuschungen, alle Verletzungen, alle Bitterkeit, die Situation, die vielleicht seit Jahren festgefahren scheint, die sich anscheinend nicht verändert über 10, 15, vielleicht sogar mehr als 20 Jahre hin. Glaubst du ihm, dass er sagt, ich kann, ich will und ich werde dich heilen? Und wenn du das glaubst, dann hast du nachher gleich die Gelegenheit, wenn wir gemeinsam aufstehen werden nachher, in deinem Herzen oder auch laut zu sagen, du bist Christus, du bist der Gesalbte. Ich nehme diesen Dienst für mich in Anspruch, deinen Dienst zu retten, deinen Dienst freizusetzen, deinen Dienst heil zu machen. Ich nehme den Dienst für mich in Anspruch. Und trotzdem möchte ich auch sagen, überleg dir gut, was du bekennst. Überleg es dir gut, denn noch in Markus 8, in den anschließenden Versen, als Jesus über seinen eigenen Tod spricht, sagt er auch Folgendes: Wenn mir jemand nachfolgen will, muss er, nicht kann er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Also es muss uns klar sein, wenn wir Jesus bekennen und heute vielleicht neu sagen, du bist der Christus und gern alles das empfangen möchten, was er zu geben hat, dann kostet es einen Preis. Nicht deine Arbeit, nicht deinen Fleiß an vorderster Stelle. Es kostet den Preis des Gehorsams, weil es immer zusammengeht. Amen. Wer möchte, kann mit mir aufstehen. Bete ich noch. Jesus, ich danke dir. Du bist der Christus. Ich danke dir, du bist der Messias, du bist der Gesalbte. Du bist der, der gekommen ist, um eine gute Botschaft in die Welt hineinzusetzen, die nie mehr verblassen wird, die nie vergessen werden wird. Nämlich, dass du Menschen vergibst und sie rettest in die Ewigkeit hinein. Du bist der, der gekommen ist, um uns freizusetzen von allem, was uns festhält und klein hält und bindet. Und du willst es tun, gerade jetzt in diesem Moment. Und du bist der, der gekommen ist, um körperliche Heilung zu schenken. Du bist der, der gekommen ist, um zu sagen, hier, nimm, mein Blut ist geflossen für dich, damit diese Krankheit aus deinem Leben gehen darf. Sie darf gehen. Und solltest du, aus welchem Grund auch immer, das hier auf dieser Erde nicht erleben, dann halte fest und vertraue drauf, dass du es in der Ewigkeit allerspätestens erleben wirst. Aber ich habe so viel mehr für dich, jetzt hier in dieser Zeit. Und ich bin der, der dein zerbrochenes, zerschundenes Herz heilen möchte. Und Jesus, ich bete, dass du meine Geschwister jetzt segnest, dass du diese Antwort aus deinem Wort, dieses Christusbekenntnis tief in ihr Herz pflanzt, dass du das mit Glauben verbindest und dass es nicht geraubt werden darf. Ich bete, Herr, dass du einen Zaun oder besser ein Gewächshaus drumherum baust, dass es wachsen und stark werden darf, bis sie die sich durchbrechende, bahnbrechende Wahrheit in ihrem Leben erleben können. Und ich bete, dass es bald geschieht. Ich bete, dass es bald geschieht. Ich bete um eine Erwartung, eine Herzenshaltung der Erwartung auf dich hin, Herr. Und ich segne meine Geschwister, dass sie die Dimension, die in deinem Wort ist, dass sie die erleben werden und jubeln werden über deine Größe und Herrlichkeit.